Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio Irina Grabowski. Der Brandenburger Wald hat sich in diesem Jahr leicht erholt. Das liegt daran, dass es viel geregnet hat. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Eine Trendwende ist das leider nicht. Die meisten Bäume in Brandenburg sind weiterhin gestresst durch die vielen trockenen Sommer der letzten Jahre. RBB 24 Landesreporterin Amelie Ernst zum Waldzustandsbericht.
Nur halb so viele Waldbrände wie im vergangenen Jahr und dazu ein regenreiches Frühjahr. Das macht Hoffnung, auch Rainer Henschel vom Landeskompetenzzentrum Forst in Eberswalde.
Weil wir hier sehen, dass insbesondere die Kiefer sich deutlich verbessert hat und von einem schlechtesten Wert im letzten Jahr mit 5% der Bäume, die keine sichtbaren Schäden hatten, konnten wir in diesem Jahr 30% Bäume mit keinen sichtbaren Schäden beobachten.
Von einer grundsätzlichen Trendwende könne trotz des insgesamt baumfreundlichen Wetters in diesem Jahr trotzdem keine Rede sein, schränkt Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel ein. Denn gerade die heißen Sommer setzten die Bäume immer wieder unter Stress.
Die Bäume haben praktisch von dem Niederschlagswasser des Jahres gelebt und sind mitnichten darauf vorbereitet, wenn wieder Trockenjahre auftreten, das dann so wegzufangen, wie es jetzt der Fall war.
Waldbesitzer und Forstleute versuchen deshalb weiter, mehr Vielfalt in die Wälder zu bringen. Doch nur mit Pflanzungen sei das nicht zu erreichen, meint Michael Luthardt von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Unterschiedliche Baumarten müssten sich von selbst ausbreiten, um die Wälder klimaresistent zu machen. Doch da gäbe es ein Problem.
Wir haben also einen totalen Verbiss an gerade diesen alternativen Baumarten, auf die wir setzen. Es ist also das Reh, was unsere Wälder von unten auffrisst.
Und dabei gehe es nicht nur um die angefressenen jungen Bäume, die es schwer hätten, groß zu werden, ergänzt Ulrike Hagemann vom Landeskompetenzzentrum Forst.
Entscheidend ist eben nicht nur die Anzahl oder der Anteil der verbissenen Pflanzen, die man sieht, sondern insbesondere der Anteil der Pflanzen, die man nicht sieht, weil sie nämlich aufgefressen wurden.
Noch gilt jeder vierte Brandenburger Baum als gesund. Damit das so bleibt, müsse der Verbiss drastisch reduziert werden und damit das Wild, so Michael Luthardt.
Das heißt jetzt nicht, und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ist die letzte, die jetzt sagen würde, wir wollen jetzt hier die Rehe alle totschießen, ausrotten. Das geht natürlich nicht, aber wir müssen zu einer drastischen Reduzierung in diesen Schalenwildbeständen kommen.
Der Blick richtet sich einmal mehr auf die Brandenburger Jäger, denn die Zahl der erlegten Rehe und Hirsche ist im vergangenen Jagdjahr erneut gesunken.
Rehe schießen, um Bäume zu schützen, das also eine Maßnahme. Den Wald schützen und stärken, das ist Klimaschutz, genauso wie der Einsatz grüner Energieträger. Wasserstoff zum Beispiel, der mit erneuerbaren Energien hergestellt wurde, also grüner Wasserstoff. Und der spielt eine Schlüsselrolle für die sichere Energieversorgung der Zukunft, also für die Zeit nach der Kohle. Er kann erneuerbar erzeugte Energien speichern, sodass auch bei Dunkelflaute kein Licht ausgeht. Theoretisch ist die Sache geklärt. Mit der Praxis wird es aber noch ein bisschen dauern, wie RBB-Reporterin Aspasia Opitz bei der Vorstellung des Wasserstoffnetzes Lausitz erfahren hat.
Bis 2045 soll das Wasserstofftransportnetz in der Lausitz stufenweise aufgebaut werden. Es wird 400 Kilometer lang sein, der Großteil davon muss neu gebaut werden. Zum Teil können aber auch bestehende Gasleitungen genutzt werden. Ein Vorteil, sagt Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach.
Etwa 30% vermutlich des Bedarfs, was wir an Netzen brauchen, existiert in Form von Gasnetzen und lässt sich dafür nutzen. Und ist natürlich auch ein Riesenkostenfaktor, wenn ich das nicht alles neu bauen muss, sondern bestehende Infrastruktur nutzen kann.
Viel Geld kostet es trotzdem. Rund 536 Millionen Euro sind veranschlagt. Der Ausbau erfolgt in 4 Stufen. Zuerst werden die Großabnehmer an das Netz angeschlossen, so Minister Steinbach.
Wir werden bis 32 die Großabnehmer an der Stelle versorgen können, wie die Kraftwerke von Aleag, wie die Cemex, wie Arcelor und so weiter. Das wird 28 anfangen, dass man es anfassen kann und sehen kann und bis 32 dann vervollständigt sein.
Die Netzstudie gibt den Unternehmen Planungssicherheit, wie sie nach dem Kohleausstieg mit Energie versorgt werden. Für Jens Krause als Sprecher des Wasserstoffnetzwerkes Lausitz ein wichtiger Punkt.
Auch hier gibt die Studie zeitliche Orientierung, was ganz, ganz wichtig ist, dass die Kunden wissen, wann kommt die Pipeline bis vor meine Haustür, wann wird sie gebaut und wann wird sie nutzbar sein. Im Augenblick 3 Großanlagen hier in der Lausitz geplant, die dafür Wasserstoff brauchen. Auch die waren heute alle hier und die sagen, ja, ja, sehr, sehr wichtige Informationen.
Mit der Netzstudie sind aber noch nicht alle Fragen rund um die Umstellung auf grünen Wasserstoff geklärt. Im März soll eine weitere Studie veröffentlicht werden. Sie untersucht, ob es genügend Wasser gibt, das für die Herstellung von Wasserstoff gebraucht wird.
Wichtige Fragen sind also noch zu klären für das Wasserstoffnetzwerk in der Lausitz. Die Modernisierung der Verwaltung ist eine Mammutaufgabe. Beispiel die elektronische Akte in Berlin. Die Software zickte rum, Daten gingen bei Testläufen verloren. Die Programmierer standen manchmal vor dem Nervenzusammenbruch. Die E-Akte drohte zu scheitern. Jetzt die Entscheidung, die Einführung in der Verwaltung wird nicht abgebrochen. Das hat Digitalisierungsstaatssekretärin Martina Clement dem Abgeordnetenhaus mitgeteilt. Der Start ist für den nächsten Sommer geplant, berichtet RBB24 Landespolitik-Reporter Sebastian Schöbel.
Zu wichtig, um scheitern zu dürfen. Was einst für das marode Bankensystem galt, gilt heute offenbar für die E-Akte der Berliner Verwaltung. Zwar funktioniert die Software noch immer nicht, zwischenzeitlich drohte sogar das Aus, so Digitalisierungsstaatssekretärin Martina Clement. Doch jetzt den Stecker zu ziehen und alles neu auszuschreiben, würde die Digitalisierung der Berliner Verwaltung um Jahre zurückwerfen.
Nicht nur wird man auf dem Weg dahin wahrscheinlich sämtliche motivierten Mitarbeiter in allen Behörden, die ja bis jetzt damit befasst sind, das Projekt auszurollen oder weiter voranzutreiben, verlieren, sondern es wird uns halt auch sehr, sehr viel Zeit und vor allen Dingen auch sehr viel Geld kosten.
Die elektronische Akte soll Behördenabläufe effizienter machen, weil viele Vorgänge dann nicht mehr auf Papier, sondern digital bearbeitet werden können. Doch gerade in den Bezirken gab es dagegen zuletzt massiven Widerstand. Nicht nur, weil die Software nicht tat, was sie sollte, sondern auch, weil das Einscannen bereits angelegter Papierakten viel aufwendiger war als gedacht. Nun soll das Programm, inzwischen in seiner 8. Version angekommen, noch einmal überarbeitet werden. Unter anderem die Nutzerfreundlichkeit müsse verbessert werden, so Clement. Nur auf die angeheuerte Firma Materna schieben wollte die Staatssekretärin das E-Akten-Desaster aber nicht. Schuld sei auch die Ausschreibung durch den damals rot-grün-roten Senat gewesen.
Ich persönlich denke auch, man hat sich vielleicht ein bisschen im Klein-Klein verloren. Zu viele Komponenten ausgeschrieben, zu viele Sonderwünsche ausgeschrieben. Und dann sieht man, dass man halt dann das bekommt, was man jetzt bekommt oder eben nicht bekommt.
In diese Wunde schlug auch Christopher Förster, Sprecher für Digitalisierung in der CDU-Fraktion. Die Vorgängerregierung habe bei der E-Akte gravierende Fehler gemacht. Tobias Schulze, der Experte für Digitalisierung bei den Linken, forderte, dass die Fehler bei der Ausschreibung aufgearbeitet werden. Man könne jetzt nur hoffen, so Schulze, dass Materna in der Lage ist, die Software grundlegend zu verbessern.
Die Einführung der E-Akte in Berlin wird also nicht abgebrochen. Die Gesellschaft wird immer älter und die Zahl der Pflegebedürftigen steigt. Die Pflegebranche aber ist massiv vom Fachkräftemangel betroffen. Der aktuelle Pflegeheim-Rating-Report 2024 zeigt diesen Trend deutlich. Er betrachtet die Jahre 2019 bis 2021 und wurde vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen vorgestellt. Was genau die Zahlen bedeuten und wie die Situation bei uns in der Region ist, dazu unsere Reporterin Oda Tischewski.
Geht es um einen bundesweiten Vergleich? Der Pflegeheime mussten sich Berlin und Brandenburg 2021 nicht verstecken. Wie alle anderen ostdeutschen Bundesländer und Hessen gehörten sie zu den Regionen, in denen es den Heimen wirtschaftlich am besten ging. Neben der Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner stieg auch die der Pflegekräfte, wenn auch nicht im selben Tempo. Für Heidrun Kiem, Vorstandsvorsitzende der Seniorenstiftung Prenzlauer Berg, ein altbekanntes Problem.
Ich bin seit 20 Jahren in der Branche tätig und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nie anders empfunden. Es war immer angespannt und schwierig.
567 Bewohnerinnen und Bewohner hat die Seniorenstiftung. Rund 500 Mitarbeitende kümmern sich um sie. Die Personaldecke ist dünn. Und die Möglichkeiten, hier Löcher zu stopfen, bergen Tücken, so Heidrun Kiem.
Es ist zum Beispiel so, in Leiharbeitsfirmen können Mitarbeitende sagen, wann sie gerne arbeiten möchten. Das ist natürlich bei Trägern wie Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen gar nicht möglich. Wir müssen 24 Stunden abdecken und da stellt sich nicht immer die Frage, wie Mitarbeitende nur arbeiten möchten. Wir versuchen dem natürlich Rechnung zu tragen, aber das geht eben nur begrenzt.
Und das wird sich so schnell nicht ändern. Seit der letzten Erhebung, das war 2019, wurde in der Pflege eine Tarifbindung eingeführt. Die Löhne stiegen um etwa 4%. Im Juli dieses Jahres wurde zudem die Personalbemessung neu geregelt. All das verschärft das Problem. Bis 2040 rechnet das Essener Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung mit einem Mehrbedarf von mindestens 124.000 Pflegefachkräften allein in der stationären Pflege. Die Einrichtungen geraten dadurch immer mehr unter Druck. Die vergangenen 2 Jahre sind im aktuellen Report noch nicht berücksichtigt. Der Einbruch nach Ende der Corona-Hilfen, die Insolvenzwelle bei Pflegeträgern. Bereits im ersten Quartal 2023 schlossen 200 Pflegeheime ihre Türen. Im ganzen Jahr 2022 waren es 142.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.